Diese Podcast-Folge ist eine eher unkonventionelle Folge für den Montags gerne aufstehen Podcast und ich liebe sie gerade deswegen und ich freue mich total, dass dies meine 5-jährige Jubiläumsfolge ist. Ich habe im Podcast den Nick Martin, einen Mann, der in keine Schublade passt. Er ist Adventure Experience Designer, Keynote Speaker, Spiegel Bestseller Autor, Unternehmer und er war bislang 15 Jahre auf Weltreisen und hat auch nicht vor, das zu beenden. Er hat daneben ein Business aufgebaut und du erhältst viele tolle Einblicke in diesen Lifestyle und jede Menge Inspiration. Das erwartet dich in dieser Podcast-Folge. Also hör bitte unbedingt rein. Bis gleich. Wenn Arbeit dich erfüllt, bekommt dein Leben eine neue Tiefe. Und damit ganz herzlich willkommen im Montags gerne aufstehen Podcast. Mein Name ist Anja Worm. Ich helfe Fach- und Führungskräften dabei, sich den Job zu designen, der ihr Leben bereichert. Und jetzt lass uns starten. Los geht's. So schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur 5 Jahre Jubiläumsfolge. Ich habe am 31.01.2021 die erste Podcast-Folge hier live geschaltet und jetzt sind genau 5 Jahre um und ich freue mich riesig darüber, dass die Hörerschaft wächst, dass der Podcast so gut wie jede Woche in den Charts ist. Das ist so toll und ich freue mich umso mehr, wenn ihr mit mir auch interagiert, wenn ihr mir Nachrichten hinterlasst auf Spotify. Direkt geht das ja unter der Folge, wenn ihr mich direkt anschreibt und so weiter und so fort. Also ich freue mich wahnsinnig über den Austausch mit euch und dass euch der Podcast so gut gefällt. Wenn ihr mir eine gute Bewertung da lasst, das ist natürlich für mich also wirklich Balsam auf meine Seele. Das freut mich und wenn ich euch hiermit helfen kann und unterstützen kann, ist das für mich mehr als Motivation genug, auch weiterzumachen. So, kurz bevor das Interview startet, möchte ich noch eine kurze Ankündigung machen, nämlich der nächste Workshop findet wieder statt. Am Mittwoch, den 18. Februar um 19 Uhr, findet der Workshop Mut zur Veränderung statt. Da geht es darum, dass wir mal gucken, so was hält dich eigentlich zurück, dich zu verändern, aus deinem jetzigen Job rein in einen besser passenden Job zu kommen. Was sind da die Dinge, die es dir schwer machen? Meistens hat das viel mit Ängsten zu tun. Und bei mir ist das Wort Work im Workshop tatsächlich auch Programm. Das heißt, wir arbeiten immer. Es ist nicht so, dass ich dich da eine Stunde lang volltexte, sondern ich möchte, dass du was mitnimmst. Das heißt, das Ganze ist interaktiv. Du findest den Link wie immer in den Shownotes. Melde dich super gerne an. Nochmal der Termin Mittwoch, der 18. Februar um 19 Uhr. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn du dabei bist. So, und jetzt lass uns gleich reinstarten ins Interview mit dem Nick. Los geht's. Herzlich willkommen. Jetzt fange ich schon an, mich selber zu fassen.
Lass es unbedingt drinnen.
Genau, also herzlich willkommen im Podcast, lieber Nick.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch wahnsinnig auf unser Gespräch. Ich habe eben schon gerade zu dir gesagt, so ich habe dich das erste Mal 2015 auf der DNX, also für diejenigen, die das nicht kennen, das ist die digitale Nomadenkonferenz in Berlin getroffen. Und ich habe vor ein paar Jahren dein erstes Buch, wie wir gerade festgestellt, du hast noch ein zweites geschrieben, gelesen, das heißt nämlich Die geilste Lücke im Lebenslauf und war sofort on fire und fand das ganz toll und habe gedacht, so den Nick, den muss ich jetzt hier mir mal in Podcast einladen. So, du warst 6 Jahre auf Weltreise und du hast dabei auch gleichzeitig Geld verdient. Du hast das nicht alles angespart und dann hast du gesagt, so 6 Jahre lebe ich davon, sondern du hast das quasi dabei gemacht, so, ne? Vielleicht mal so für die Zuhörer, Zuhörerinnen hier, wo warst du denn überall und machst du das heute noch? Bist du heute noch on Tour?
Also ich würde die Frage umdrehen. Ich würde erst sagen, bin ich noch auf Tour, bin ich noch auf Reise und dann auf die zweite Frage eingehen. Ja,
Gerne.
ich bin immer noch auf Tour. Mittlerweile, wenn ich jetzt ein Buch schreiben müsste, würde ich sagen, seit 15 Jahren auf Weltreise, die noch größere und geilere Lücke im Lebenslauf. Also es hat bei mir nicht aufgehört. Als ich nach 6 Jahren heimgekommen bin, also erstes offizielles Buch heißt ja Die geilste Lücke im Lebenslauf mit dem Untertitel 6 Jahre Weltreisen. Da war ich dann für 6 Jahre unterwegs und dann bin ich heimgekommen und dann habe ich auch gemerkt, wow, ich habe mir irgendwie eine Expertise aufgebaut mit meinem Reise-Know-how und irgendwie, wenn mich Menschen sprechen hören, sagen die immer, hey, das ist voll irgendwie inspirierend und ich würde auch gerne, aber wie und was und wo. Und so kam diese ganze Idee mit meiner Live-Show von Die geilste Lücke im Lebenslauf und dann Jahre später mein erstes Buch, was du dann jetzt gelesen hast. Und aber letztendlich, die ersten 6 Jahre Weltreisen, die waren auch nicht geplant. Das Einzige, was geplant war, war, dass ich ein Sabbatjahr nehme von meinem Arbeitgeber aus und sage, ich bin jetzt immer für ein Jahr unterwegs. Und dieses Budget, obwohl ich von Budgetieren überhaupt gar keine Ahnung hatte damals, habe ich mir dann auch versucht anzusparen. Als ich dann aber unterwegs war und nach ein paar Monaten gemerkt habe, irgendwie taugt mir dieses ganze Reisen sehr, habe ich auch relativ schnell bemerkt, das wird, glaube ich, nicht nur ein Jahr bei mir gehen. Und dann musst du halt kreativ werden unterwegs, wie du halt auch, ich sage jetzt mal, deine Reisen weiterhin finanzierst. Und ich habe auf deine Frage hin, wo war ich überall? Mittlerweile kann ich sagen, bis auf die Antarktis, auf jedem Kontinent, der eine Kontinent mehr, der andere weniger. Also zum Beispiel die Amerikas habe ich komplett durch. Ob jetzt Nordamerika, Zentralamerika, Südamerika. Ich glaube, da fehlt mir nur Venezuela und Paraguay. Und dann halt noch so ein paar Inseln. Asien war ich auch, aber ich sage jetzt mal, da fehlt mir auch noch ein bisschen was, wo ich unbedingt hin will. Wie zum Beispiel Transsibirische Eisenbahn fahren, sprich China, Mongolei, Russland. Afrika wird mittlerweile immer mehr und mehr. Aber da fehlen mir natürlich auch noch ein paar Länder. Insgesamt. Ich würde es persönlich eigentlich nie wirklich zählen, aber ich werde diese Frage als sehr oft gefragt. Und deswegen, also es waren so knapp plus minus 100 Länder, wo ich bisher war. Und langsam bin ich so an der Grenze, wo es mir wahrscheinlich einfacher fallen würde, zu sagen, in welchem Land ich noch nicht war, anstatt in welchem Land ich schon war.
Und bist du denn so ein Langzeitreiser? Also bleibst du längere Zeit an einem Ort oder bist du jemand, der schnell so wechselt? Wie muss ich mir das vorstellen?
Sehr gute Frage, nämlich ich persönlich, wenn du mich als Reisenden fragst, sage ich, ich bin ein super langsam Reisender, weil es ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber wenn ich sage, ich würde gerne ein Land bereisen, dann will ich da eine komplette Arschbombe reinmachen in alles, in die Kultur, in das Essen, in die Menschen, in alles. Und zum Beispiel, wenn ich sage, ja, ich war schon mal in Mexiko, dann gibt es viele, die auch sagen, oh ja, ich war schon mal irgendwie in Cancun oder ich war schon mal für Cinco de Mayo in Tijuana. Wenn ich sage, ich war in Mexiko, ich war halt mittlerweile schon öfters da und insgesamt über 9 Monate. Und auch auf meiner ersten Weltreise war das erste Land Mexiko, wo ich mich dann auch für 3 Wochen einquartiert habe in eine Sprachschule, um Spanisch zu lernen, um danach per Anhalter auf einem Tanklastwagen, auf einer Vespa, auf ganz verrückten Transportmitteln irgendwie mich quer durch Mexiko geschlagen habe. Und ich bin sehr langsam Reisender. Also mir tut es. Also ich persönlich als Nick erkenne wirklich den Sinn dahinter, wenn du irgendwie sagst, oh, ich muss jetzt innerhalb von ein paar Tagen irgendwie ein Land bereisen, um es irgendwie abhaken zu können. Das ist nicht mein Anspruch, aber das darf auch jeder halten, wie er will. Aber ich persönlich ich präferiere gerne langsam zu reisen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das auch die schönere Art und Weise ist, weil man ja doch tiefer eintauchen kann und ganz andere Erlebnisse wahrscheinlich auch haben kann, auch mit den Einheimischen dort, oder?
Auf jeden Fall. Für mich persönlich, wie gesagt, ist es die schönste Art und Weise, weil du A, nicht so zeitgetrieben bist, B, du kannst auch mal, also es gibt einen Unterschied zwischen Urlaub machen und reisen. Und ich sage jetzt mal sehr plakativ besprochen, gibt es so zwei Faktoren. Es ist einmal die Zeit und einmal das Geld. Beim Urlaub hast du Zeit sehr eingegrenzt, dafür Geld unendlich. So nach dem Motto, hey, wenn ich schon mal in Urlaub gehe, dann will ich mir was gönnen. Beim Reisen versuchst du eher die Zeit so lange wie möglich zu zerren, hast aber dann ein Stück weit halt auch ein, ich sag jetzt mal, eingegrenztes Budget. Und wenn du langsam reist, A, du kannst viel tiefer eintauchen, du bekommst mehr mit, du hast nicht so diesen Alltagsstress, so dieses, oh, ich bin jetzt so 2 Wochen in der Türkei und ich muss jetzt dieses und das und jenes machen, sondern ey, mal gucken, was dort kommt. Und wenn ich einfach nur mal den ganzen Tag in der Hängematte in El Salvador chill, dann mache ich das auch. Und langsam reisen ist meistens auch günstiger als einfach nur schnell reisen. Vom Transport, von der Verpflegung, von den Unterkünften her und so weiter. Und wie gesagt, für mich, ich war die ersten 6 Jahre ein Low-Budget-Backpacker. Also ich habe Dinge gemacht, die ich heute gerne erzähle und auch stolz drauf bin, aber die man, ich sag jetzt mal, als ein normaler Urlaubender jetzt nicht den Nächsten gleich in den Hals schreien will, wie man sein Geld verdient hat oder wie man irgendwie an Essen gekommen ist oder sonst irgendwas.
Ja. Was war denn so das vielleicht einprägsamste Erlebnis in den ganzen Jahren? Oder die zwei oder so, was hast du erlebt?
Ich kann nicht antworten, weil also ja. Wäre das gleiche, als wenn du mich fragen würdest, so Nick, was ist dein Lieblingsland? Und ich sage da tatsächlich immer, so, ich habe kein Lieblingsland, weil es geht ja nie um das Land selber, sondern eher um die Menschen, die du dort vor Ort kennenlernst, ob das Locals sind oder andere Reisende oder auch ob die Abenteuer, die du erlebst, oder auch manchmal die Geschichten der Menschen, die du vor Ort halt auch kennenlernst. Und ich müsste das bei mir, glaube ich, so ein Stück weit ein bisschen einkategorisieren. In Sachen Lieblingsland, so das beste Essen für mich, definitiv Nummer 1 Mexiko, gefolgt von Thailand, Vietnam und Indien. Die besten Strände für mich persönlich, Fidschis, Philippinen, Sansibar. Die beste Natur wird schon schwierig, weil die Westküste Kanadas, aber auch Bolivien, Peru, den Ho Chi Minh Trail in Vietnam ist alles wunderschön. Also es ist super schwierig, mich auf ein was festzulegen. Und auf deine Frage hin, wenn du sagst, so das einprägsamste Erlebnis, da müsste ich es, glaube ich, auch in verschiedene Kategorien versuchen einzusortieren, weil ich persönlich, wenn es darum geht, irgendwie zu überlebt zu haben, ist einer der einprägsamsten Momente, als ich auf einem Katamaran durch einen Hurricane auf dem Pazifik gesegelt bin oder als ich auf den Fidschis angeschossen wurde. Oder einer der emotionalsten Momente war zu einmal den Entschluss zu fassen, auf Weltreise zu gehen. Und das macht man nicht einfach so, ich gehe jetzt auf Weltreise und das war's, sondern was da eigentlich für so ein emotionaler Rattenschwanz hinten dran hängt mit diesen ganzen Zweifel und dann bist du zu Hause und dein Umfeld und die Gedanken und die Kritik anderer, bis hin zu Geschichten, die ich dann auf Reisen gehört habe, die mir wiederum gezeigt haben, dass ich auf dem richtigen Weg bin, bis hin zu ganz, ganz tiefen Freundschaften, die ich vor 10 Jahren auf Reisen geknüpft habe und die heute noch anhält. Entgegen diesem Klischee, oh, auf Reisen findet man keine tiefe Freundschaften. Das sage ich immer ganz ehrlich, Bullshit. Wenn du dem so fühlst, dann bist du nicht wirklich reisen gegangen.
Ja. Ach, spannend. Was hat denn diese ganze Zeit mit dir gemacht? So, was ist passiert in diesen 15 Jahren Weltreisen? Was war der Nick vorher? Was ist der Nick heute? So, was ist passiert?
Du fragst tiefe Fragen, finde ich gut. Also zu einem, ich bin ein bisschen grauer geworden. aber ansonsten, ich habe früher, als mir die Frage gestellt wurde und als ich so angefangen habe mit meiner Bühnenshow und den Leuten zu erzählen über meine Erlebnisse, weil ich auch sehr viel in Kontakt gekommen bin mit Menschen, die gesagt haben, oh, genau sowas will ich auch machen, aber ich weiß nicht wie, habe ich immer so ein Bild gemalt. Und zwar früher, ich komme eigentlich aus der IT. Ich bin gelernter IT-Systemkaufmann. Schön Adrett mit einem Anzug und Firmenwagen gehabt, von Firma zu Firma gefahren, kaufmännische Software im ERP- und CRM-Bereich verkauft. Und mittlerweile habe ich mir halt meine eigene Personal Brand, mein 7-stelliges Unternehmen aufgebaut, wo ich meine Shows gebe, ich bin Spiegel-Bestseller-Autor, ich reise mit verrückten Menschen nach Mauretanien, um auf den Iron Train zu hüpfen, illegalerweise, um dann irgendwie durch die Sahara-Wüste zu ballern. Also ja, da hat sich ein bisschen was getan. Um es plakativ zu beschreiben, würde ich sagen, damals, als ich noch nicht mal eine Seite von dieser Welt gelesen habe, so als Metapher im Buch, würde ich sagen, war ich so schon so ein kleiner materialistischer Spast, Entschuldigung für den Ausdruck, aber wo es so nach dem Motto, naja, Kleider machen Leute und geil, irgendwelche immateriellen oder materiellen Dinge anzuhäufen, um Menschen zu imponieren, die man am Ende gar nicht mag, um einfach nur besser darzustellen, weil man halt selber noch, ich sage jetzt mal, ein paar Problemchen mit sich rumträgt in Sachen Selbstwertvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstliebe. Mittlerweile kann aber auch damit zu tun hängen, weil ich halt schon das ein oder andere Mal auf der Messerschneide stand, mit Harpunen angeschossen, fast im Hurricane umgekommen. Ich laufe, glaube ich, mit ein bisschen, gelassenen Schultern durchs Leben. Und wenn mir jetzt irgendjemand kommt von wegen, hey, ich finde das nicht gut, was du machst, dann sage ich, ja, das ist schön, ich respektiere deine Meinung, aber für weitere Gespräche stehe ich dir nicht mehr zur Verfügung. Also das hat jetzt null was mit Arrogant oder sonst irgendwas zu tun, sondern eher, du bist ja das Erzeugnis aus all deinen Lebenserfahrungen. Und ich glaube, ich habe halt in den letzten 15 Jahren schon die ein oder andere Lebenserfahrung gesammelt, die mich zu dem Menschen machen, wo ich halt heute bin. Und so dieses ständig die Akzeptanz im Außen einzufordern, das brauche ich nicht, das fühle ich nicht mehr. Und das meine ich jetzt gar nicht herablassen, weil ich weiß, wie es ist, wenn du noch in diesem Rad bist. Aber wenn du das mal nicht mehr brauchst, weil du dir selber genug Beweis bist, oh, dann nimmt dir das so viel Druck vor den Schultern und du kannst mit viel gelassenen Schultern und mit einem Lachen im Gesicht durchs Leben laufen.
Ja, toll. Richtig schön. Ich höre dir zu und denke, ja, das hört sich irgendwie nach einem guten Lebenskonzept an. Ne?
Ich würde da gerne noch ganz kurz was hinzufügen. Und zwar die beste Freundin von meiner Mom, die, also letztendlich, ihr Sohn war mit mir früher im Kindergarten so unzertrennlich beste Freunde. Natürlich, ne, die Wege sind so ein bisschen auseinandergegangen. Man schreibt sich hier und da noch mal ein bisschen was über WhatsApp. Aber also unsere Eltern, die sind sozusagen sehr dicke Freunde geblieben. Und die ist immer ein sehr großer Fan davon, so was ich mache. Und immer, wenn ich mal zu Hause bin und die kommt vorbei, dann, oh, Privataudienz beim Nick, sehr schön, erzähl mir Geschichten. Und das war jetzt mittlerweile, glaube ich, schon so 5 Jahre her. Also ich bin jetzt, also Baujahr 86, bin jetzt so 39 und ich glaube, das müsste so Anfang, also 32, 33 müsste ich gewesen sein, als diese Freundin von meiner Mom mal zu mir kam und hat mich angeschaut und hat gemeint, Nick, ich habe mal eine Frage an dich. Und zwar, hört sich jetzt doof an, aber ich meine das ehrlich, wie fühlt denn sich das an, mit Anfang 30 schon gefühlt 5 Menschenleben gelebt zu haben anhand von deinen Erfahrungen? Und ich gucke dich so an und denke mir nur so, was ist denn das für eine saubescheuerte Frage? Aber je länger ich darüber nachdenken musste, habe ich gemerkt, was für mich normal ist, Abenteuer erleben, rausgehen, also ich sage jetzt so, am Puls der Zeit zu leben und also sehr viel Lebenserfahrung sammeln. Für mich ist das normal, für ganz viele andere Menschen da draußen, weiß ich, ist es so ein, das ist fast unvorstellbar, unantastbar. Und ich denke mir nur, ey, ganz ehrlich, ich bin auch nur so ein Dude, der in so einem 2300 Einwohnerdorf großgewachsen oder aufgewachsen ist und einen Traum hatte und sich den erfüllt hat, ohne alle Sicherheiten, die wir uns alle wünschen, aber es halt durchgezogen hat. Und das kann echt jeder machen. Mittlerweile sage ich, du hast so 2 Faktoren, Freiheit oder Sicherheit. Du musst dich für eins entscheiden. Das heißt nicht, dass beide gleichzeitig nicht, also miteinander Hand in Hand gehen können. Aber wenn du mehr Freiheit willst, musst du ein bisschen mehr Sicherheit loslassen. Wenn du mehr Sicherheit willst, musst du ein bisschen mehr Freiheit loslassen. Und das sind so 2 Punkte, die sind nie ausbalanciert. Aber ich glaube, die perfekte Balance findet man nur für sich selber, indem man dieses Regelwerk ein Stück weit immer ein bisschen verschieben darf. Je nachdem, was man halt für Ansprüche oder Prioritäten hat.
Ich habe letztens auch einen Satz gelesen, da hieß, Freiheit ist gleich Sicherheit. Das fand ich irgendwie auch ganz spannend, diesen Ansatz mal weiterzudenken. Also wenn ich frei bin, dann bin ich auch sicher. Und das fand ich auch einen spannenden Ansatz.
Das Konzept, also wenn man das jetzt mal so weiterdenkt, würde ich sogar mit unterstreichen, weil wenn du frei bist, merkst du auch, die einzige Sicherheit, die du hast, ist eigentlich nur du. Nicht dein Job, nicht Arbeitgeber, genau. Die Wirtschaft eines Landes, nicht Gesetze, sondern wirklich nur du selber. Ja. Letztendlich läuft es auf Selbstverantwortung hinaus. Aber die Sicherheit, die sehr viele Menschen damit verbinden, so dieses sichere Job, sicheres Einkommen, was ist, wenn ich mal krank bin, werde ich dann trotzdem weiter bezahlt und so weiter und so fort. Diesen Aspekt der Sicherheit habe ich vorhin mit diesem Freiheit-Sicherheit-Balance gemeint. Mhm. Und die gehen nicht Hand in Hand.
Ja, nee, das stimmt. Ja. Ja, ich bin mir sicher, hier werden jetzt viele Menschen zuhören und denken,
Ich will auf Weltreise gehen.
Aha. Ja, genau, ich will auf Weltreise. Aber wie geht denn das so? Ne? Also wie hast du denn ganz konkret jetzt auch das Ganze, wie bist du es angegangen? Ich weiß, es gab so einen Kündigungsmoment, den habe ich auch noch mal ein bisschen vorne reingelesen. Es gab so einen Moment der Kündigung. Und von da an, wie ging es denn da weiter? Also wie hast du dich ganz konkret finanziert? Wie geht denn sowas? Also, wie macht man das auf Reisen?
Jetzt machst du die Büchse der Pandora auf und jetzt müssen wir gucken, dass der Podcast nicht komplett ausartet, weil Ich meine, mittlerweile so Reisethemen, wie man budgetiert, wie man finanziert, das habe ich, glaube ich, jetzt für 8 Jahre gemacht. Also es war auch ein Stück weit so ein bisschen mein Hauptbusiness mit meiner Travel-Uni, mit meinen Live-Shows, mit meinen Büchern und so weiter. Mittlerweile bin ich da auch so ein Stück weit ein bisschen, habe mich weiterentwickelt. Aber es ist ja auch immer noch schön, über, ich sage jetzt mal, aktuelle, für mich aber ältere Themen zu reden. Also zum Ersten, man muss sagen, ich bin 2010 auf Weltreise gegangen. Da war die Welt ein Stück weit noch ein bisschen günstiger. Konkret, wie man anfängt, ich habe mir ein weißes Blatt Papier genommen und ich habe mir aufgeschrieben, was will ich erleben? Ich habe mir keine Länder drauf geschrieben oder keine Orte, sondern was will ich für Erlebnisse haben? Wie zum Beispiel, ich will Spanisch lernen oder ich will, keine Ahnung, mal mit einem LKW hitchhiken. Also solche Dinge. Und als ich mir diese Liste runtergeschrieben habe, die hat auch nie aufgehört, die hat immer nur, ne, wie so eine Bucketlist, wurde immer nur größer und größer und größer. Dann habe ich mich mal hingesetzt und habe gemeint, okay, wo kann ich mir denn das eigentlich realisieren? Und so kamen dann halt Länder drauf wie, ah, Spanisch lernen, ja geil, mit leckerem Essen, Mexiko, okay. So wusste ich halt, okay, ich will nach Mexiko gehen. Und dann irgendwann USA. Und ich hatte ja ein Jahr und das wollte ich ja komplett durchplanen und habe das auch durchgeplant. Aber ich sage jetzt mal, kleiner Teaser, ich war, ich glaube, 5 Wochen auf Reisen, da habe ich den kompletten Plan über den Haufen geschmissen, weil ich gemerkt habe, sowas kannst du nicht. Also wir Deutschen, wir lieben es ja zu planen, aber sowas kannst du nicht von vorne bis hinten durchplanen. Aber was halt wichtig ist, dass wenn du dir mal so eine Liste geschrieben hast mit den ganzen Abenteuern, die du erleben willst, kommt dir irgendwann auch mal diese Frage nach dem lieben Geld. So dieses, wie kann ich mir das eigentlich finanzieren? Und aufgrund dessen, dass du weißt, in welchem Land du bist, kannst du dann auch gerne mal gucken, okay, was sind da so die Lebenshaltungskosten? Was kosten da? Ich gucke auf Airbnb, auf Booking, in Hostels, auf Webseiten. Was kosten da eigentlich ungefähr eine Übernachtung? Und da muss man wissen, du hast auf Reisen 4 große Hauptkostenfaktoren. Das ist, wie eben gesagt, die Übernachtung, dann hast du die Verpflegung, also Essen, dann hast du Transport und dann hast du Aktivitäten. Das sind so die 4 größten Hauptkostenfaktoren. Und ich sage immer, wenn du des Reisens willen reist, ist es günstiger zu reisen, als in Deutschland zu leben. Das heißt, du musst nicht in 4-Sterne-Hotels unterkommen, sondern du genügst dir vielleicht auch mit irgendwelchen Hostels. Je nachdem, ich meine, ich war damals Anfang 20, ich hatte damit keine Probleme. Heutzutage, ja, ab und zu gehe ich auch noch in ein Hostel, einfach vom Vibe her, aber dann habe ich halt meistens ein Privatzimmer oder ich hole mir ein Airbnb und gehe dann um die Ecke ins Hostel für eine Bar oder irgendwie sowas. Aber es kommt immer so ein bisschen darauf an, was man priorisiert. Ansonsten vom Transport, je langsamer du reist, desto günstiger ist es. Das heißt, du hüpfst nicht irgendwie in ein Taxi, sondern du benutzt halt Local Transport Systems oder mittlerweile gibt's ja Uber in verschiedenster Form. Da gibt's Gojek und InDrive und wie sie alle heißen in verschiedenen Ländern. Da kommst du auch relativ günstig von A nach B. Von der Verpflegung sowieso. In anderen Ländern ist das Essen geil, vor allem wenn du halt so Street Food Kitchen magst. A ist günstiger und leckerer als im Restaurant. Und wenn du bei den 3 Punkten einsparen kannst, dann musst du bei Aktivitäten eigentlich gar nicht wirklich viel einsparen, weil, keine Ahnung, wenn du mal irgendwie in Costa Rica bist und du willst einen Bungee-Sprung machen, der höchste in Lateinamerika zwischen 2 Bergen in so einer kleinen Cable Car, wo in die Bucht fährt und du fliegst dann 140 Meter runter, ist ein geiles Gefühl, kostet aber mittlerweile auch über $100. Ja geil, dann willst du sowas machen. Aber alleine nur mit diesem Mindset, wie du Dinge sparen kannst, kannst du dann auch relativ schnell ausrechnen, wie viel Geld du denn ungefähr brauchst. Am Tag, in der Woche, im Monat. Und das kannst du auch gerne dann mal hochrechnen. Und bei meinen Hochrechnungen damals, das war noch ohne die ganzen Erfahrungen, die ich jetzt zu euch gesagt habe, war so, naja, 25 Euro am Tag ungefähr sollte passen. Ich will 365 Tage unterwegs sein. 365 mal 25 ist irgendwas mit 9.000 Euro. Das war mein Ziel. Hatte ich 9.000 Euro zur Verfügung? Nein, natürlich nicht. Ich war, keine Ahnung, irgendwie direkt nach meiner Ausbildung im Vertrieb. Und ich habe da, ich glaube, erster Lohn war so 1.248,50 Euro oder sowas. Also da hat noch ein bisschen was gefehlt. Aber ich habe dann halt angefangen zu sparen und ich habe mir noch einen zweiten Nebenjob in Deutschland besorgt. Sprich, ich war dann im Café Schönborn in Würzburg und habe da als Barkeeper gearbeitet. Und das 3-mal, 4-mal unter der Woche, abends nach meiner normalen Arbeit. Und das habe ich halt für Wochen, für Monate gemacht. Und ich hatte ja eine Deadline. Ich habe gesagt, ich will am, ich glaube, 10. Februar 2010 will ich los. Und weißt du, wann ich losgegangen bin? 10. Februar 2010 mit einem One-Way-Ticket nach Mexiko. Mit ungefähr 9.000 Euro im Gepäck.
Diese 9.000 Euro waren aber nur für ein Jahr geplant. Ja. Und diese 25 Euro, die haben auch nicht hingehauen. Also in Mexiko am Anfang schon, aber als es dann in die USA ging und dann Kanada und dann Australien, kannst du komplett vergessen. Aber da hatte ich dann auch die Möglichkeit, mit einem Work-and-Travel-Visum Gas zu geben, zu arbeiten, offiziell. In Kanada durfte ich offiziell nicht arbeiten, aber da habe ich sehr viel gecouchsurft und bin dann an ein Pärchen geraten, die gesagt haben, hey, wir finden dich cool, wenn du uns cool findest, du kannst auch ein bisschen länger bleiben. Und übrigens, wir bräuchten noch eine helfende Hand, irgendwie ein Boot zu restaurieren. Und wenn du magst, irgendwie pro Tag zahlen wir dir, keine Ahnung, $150 und du darfst hier halt noch übernachten. Und das war halt geil, weil ich habe $150 am Tag verdient, war da irgendwie für 2 Wochen und habe da kostenlos übernachtet und gegessen und Lebenserfahrung gesammelt und ein Boot restauriert, war halt geil. Und so habe ich mich ein Stück weit mehr und mehr durchgeschlagen. A, ich habe meine Budgetierung so versucht runterzudrücken, wie nur was. Also irgendwann auch Rideshares ausprobiert oder irgendwie Woofing oder HelpX ausprobiert, so Volontärsarbeiten, bis hin zu meinen normalen Work-and-Travel-Arbeiten in Australien und dann ein Jahr später das auch nochmal in Neuseeland gemacht. Und so habe ich mich mehr oder weniger für 6 Jahre über Wasser gehalten. Und irgendwann kam dann halt durch diese ganzen Lebenserfahrungen die Idee, hey, warum eigentlich nicht mein eigenes Ding machen? Und so hat es dann halt auch angefangen mit damals würde ich mich gar nicht als Speaker bezeichnen, aber mit jemandem mit Reiseerfahrung auf der Bühne Geschichten erzählen, bis hin zu jetzt Spiegel-Bestseller-Autor und ich nenne es immer gerne Experience Designer auf meinen Adventure Camps, geile Clips zu machen, bis hin zu Keynote Speaker in Firmen, mittlerweile mit die geilste Lücke im Lebenslauf, einer der erfolgreichsten Live-Shows im deutschsprachigen Raum Europas aufgebaut mit über 100.000 Besucher. Also das hört sich so im Nachgang immer so easy an. So, ja klar, ging auf Weltreise und dann ging er hin und hat irgendwas erzählt und jetzt ist er halt irgendwie erfolgreicher Speaker. Aber nee, so war es natürlich nicht. Aber das Interessante ist, wenn Menschen auf Weltreise gehen wollen, wollen sie schon genau diesen Plan für was danach passiert, eigentlich schon fertig unterschreiben und sagen, okay, dann traue ich mich. Aber genau das ist der Punkt, wo, ich nenne es jetzt mal das Universum, ohne den kosmischen Klaus zu arg anzuhimmeln, sagen, da sind Fehler vorprogrammiert, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, du musst auch mal gewillt sein, ein gewisses Risiko einzugehen, ohne vielleicht schon das perfekte Output zu wissen oder bestätigt zu bekommen, weil das Leben passiert außerhalb von der Komfortzone. Es ist einfach so. Ich meine, wenn ich ehrlich bin, natürlich irgendwie in Mexiko barfuß am Strand auf dem Bacardi Jingle wippen mit Mojito in der Hand, ist ein cooles Gefühl. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du das jeden Tag machen würdest, wäre es irgendwann stinklangweilig. Wenn du aber irgendwie in Mexiko bist und du läufst irgendwie von A nach B und wirst irgendwie von Moskitos zerfressen oder du musst dein Zelt irgendwo aufbauen und es ist arschkalt und du hast nur so ein Teelicht als Licht und du hast so ein 3 Tage altes Stück Brot und das sind so Momente, so Erfahrungen, die dich als Charakter noch reifen lassen, woran du wächst. Also das sind, eigentlich sind es eher die negativen Erfahrungen auf Reisen, die, ich sag jetzt mal, dieses positive Outcome von dir als Persona in der Zukunft mehr oder weniger in diese Gleise lenken.
Ja. Du hast ja, also in deinem Buch, die geilste Lücke im Lebenslauf, da geht es ja in erster Linie um wirklich tolle Reiseerlebnisse, um Erlebnisse mit den Locals und was du da alles gemacht hast. Und dann gab es noch ein zweites Buch und da hast du auch über die negativen Seiten dieses ganzen Lifestyles geschrieben. So, gib doch mal 1-2 Beispiele, damit ich mir da mal oder damit wir uns hier mal so ein Bild machen können. Was sind denn die? Also, weil man hat ja immer so digitale Nomaden, ne? Man hat dann so die Hängematte. Dann sitzen die da mit ihrem Laptop und arbeiten am Strand und so, ne? Und ich glaube, dass das echt Quatsch ist. Klär mich da gerne auf, aber ich glaube, das ist Blödsinn. Und was sind so die negativen Seiten von diesem Lifestyle?
Ist ein perfektes Beispiel mit den digitalen Nomaden. Ich komme gleich drauf zurück. Ich will es nur klarstellen, mein erstes Buch, Die geilste Lücke im Lebenslauf, sind nicht nur die schönen Seiten vom Reisen, sondern das ist das erste Buch, wo es chronologisch von 2010 bis 2016 geht. Da ist mir auch schon sehr viel Scheiß darin passiert, das habe ich da natürlich auch gesagt. Aber als ich dann irgendwann mit meiner Live-Show angefangen habe und auch auf Instagram gewachsen bin und Live-Besucher hatte und auch zu Vorträgen eingeladen wurde, wo andere sogenannte Influencer irgendwie gesagt haben, oh ja, geh unbedingt reisen, das ist alles ganz, ganz toll. Und da habe ich halt so einen Hals bekommen, weil ich denke, ja, nee, es ist eben nicht alles toll. Und dieses typische auf Instagram Reisen, wo du dieses verliebte Pärchen über den Dächern in der Türkei siehst, mit den Heißluftballons irgendwie hochzufahren und jeder romantisiert es. Und ich denke nur so, hä, das ist doch völliger Bullshit. Du brauchst erst mal ein paar Stunden in irgendeinem abgefuckten Chickenbus, der da hinkommt und im besten Fall kotzt noch eine Ziege, die neben dir auf dem Sitz sitzt, dir noch in den Schoß rein. So, das ist the real life experience. Und das war für mich tatsächlich der Grund auch, die geilste Lücke im Lebenslauf, die dunkle Seite zu schreiben, so mit dem Claim, das sind die Geschichten, die jeder Reisende weiß, dass sie passieren, aber keiner drüber redet. Und auch dieses klassische Beispiel, wie du gerade angesprochen hast, so als digitale Nomade, in deiner Hängematte liegend und mit einem MacBook Pro mit dem M2-Prozessor einfach mal ganz kurz für 2 Stunden reintippen, weil du mal irgendwie Tim Ferriss die 4-Stunden-Woche gelesen hast und dann passives Einkommen generierst und dann durch die Welt reist, könnte ich halt vollkommen, also was heißt, das ist halt für mich so, okay, erstens keine Reisenden, nämlich, und B, nett, dass ich mich jetzt hier in Rage rede, ich soll ein Beispiel aus meinen Büchern geben, vom Reisen zum Beispiel.
Ja, genau.
Okay. Wie gehst du eigentlich mit dem Gefühl um, dass du, also ich spreche jetzt von mir in der dritten Person, dass du als heterosexueller, weißer Mensch, sehr privilegiert, mit einem deutschen Reisepass durch die Welt reist und du bist irgendwo in Kambodscha oder auch in Uganda und du siehst Armut. Und du siehst sie nicht nur, sondern du spürst die, du erlebst die mit. Und wenn dich irgendwelche Menschen angucken, die von der Hand in den Mund leben und keinerlei Zugriff haben auf Bildung und dich angucken und dich irgendwie noch fragen nach was, wie gehst du damit um? Das ist the real life experience, wenn ich irgendwie reisen gehe. Dass ich mir bewusst bin, dass ich als heterosexueller, weißer, junger Deutscher durch die Welt reist mit meinem deutschen Reisepass, dass ich diverse Vorzüge zu erleben habe oder kann. Wie gehst du mit solchen Dingen um? Das ist so ein Mindfuck, wo dir in den Kopf kommt. Oder wenn du in Kenia liegst, am Strand, wunderschöne Kulisse, und du warst erst ein bisschen schnorcheln und schwimmen und da draußen ist ein Kitesurfer, und irgendwann, ein paar Stunden später, kommt das Boot zurück. Und die tragen einen leblosen Körper von einer 20-jährigen Kitesurferin, die draußen in den Wellen einen Unfall hatte und im Gesicht mit dem Gesicht im Wasser lag und ertrunken ist, während ihre Eltern am Strand lagen. Mhm. Das sind Real-Life-Erfahrungen, die du, also jetzt nicht so krass unbedingt erleben musst, aber die Wahrscheinlichkeit ist da. Wie gehst du mit sowas um? Oder als ich einen Anruf bekommen habe von einer ehemaligen Freundin, die mit mir in Australien ein bisschen Zeit verbracht hat und gemerkt und mich angerufen hat, gemeint, Jonik, hast du das mit Edgar gehört? Ich so, hä, wieso Edgar? Edgar war Mexikaner, richtig cooler Dude, mit dem ich in Australien an einem Hafen gearbeitet habe. Absolut lebensfroher Mensch. Irgendwann haben unsere Wege so getrennt. Er ist wieder zurück nach Mexiko, hat Familie gegründet, hatte Frau, hatte 2 Kinder, ist irgendwann mal auf den Markt gegangen, um Gemüse zu kaufen, kommt wieder zurück zu seinem Wagen und sieht, wie halt so 2 Einbrecher versuchen, seinen Wagen aufzubrechen. Und so wie ich Edgar gekannt habe, ist er wahrscheinlich hingegangen und hat gemeint, Chinga tu madre, cabrón. Und ne, wollte dann halt eine wie Bud Spencer draufhauen. Kam aber nie dazu, weil sich die beiden Personas einfach nur umgedreht haben und haben mit 8 Kugeln niedergestreckt. Edgar lebt nicht mehr. Das sind Punkte, je mehr du reist, desto mehr Menschen wirst du kennenlernen, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass mal sowas passiert. Und das sind so Geschichten, die auch in der dunklen Seite drin sitzen. Natürlich auch, ich sage jetzt mal, das waren jetzt Extrembeispiele. Ich kann dir auch Beispiele geben, ich meine, es ist auch sehr oft sehr sarkastisch und ironisch von mir gemeint, wie ich es geschafft habe, mit Limettensaft in den Haaren mir Säureverbrennung 2. Grades auf über 80% an meinem Rücken zuzufügen. Völlig bescheuert, aber ja, sowas passiert halt auch. Und es ist immer noch, ich sage jetzt mal, trocken ironisch geschrieben, aber halt trotzdem gibt's dir halt auch mal eine andere Sichtweise, wo dieses Reisen nicht nur auf ein Podest stellt, wie schön es ist, irgendwie nur mit deinem Partner, mit deiner Partnerin durch die Welt zu reisen und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, sondern du kriegst halt auch mal so ein bisschen ein Stück weit the real life experience mit. Es macht keine Angst vorm Reisen, aber diverse Themen sensibilisiert's.
Mm. Okay, aber bereuen tust du das Ganze ja überhaupt nicht, sondern du bist ja immer noch nach wie vor, höre ich, Feuer und Flamme dafür. Trotz dieser dunklen Seite, richtig?
Ja. Ja. Also klar, also sagen wir es mal so, ich schmier mir keinen Limettensaft mehr in den Haaren, weil sonst will es nicht mehr. Ich meine, ich war auch in Brasilien, in Jericoacoara, und abends, wenn die Sonne untergeht, haben die Locals so die Angewohnheit, alle pilgern sie auf die Düne hoch. Und in Brasilien, warst du schon mal in Brasilien?
Nee, noch nicht.
Aber du musst unbedingt hin, die haben die besten Caipirinhas ever, mit wirklich frischen Chili, frischen Mango, sonst irgendwas. Und dann sitzt du oben auf der Düne, trinkst deine 1, 2, 48 Caipirinhas, und wenn die Sonne untergegangen ist, stehen alle auf und klatschen. So, ne, um sich bei dem Tag zu bedanken, und haben wir natürlich mitgemacht, fanden wir cool. Und mit meinen Caipirinhas Intos hätte ich gedacht, wäre eine geile Idee, im Vollsprint die Düne runterzurennen, und unten ist halt schon das Meer. Und runtergerannt, runtergeputzelt, unten angekommen, habe ausgeschaut wie so ein paniertes Schnitzel, aufgestanden, mit Vollsprint ins Meer rein, und auf einmal höre ich nur noch dieses Geräusch so, und ich nur, zusammengesackt, wie so ein nasser, sag einfach nur ins Wasser gefallen, und ich hätte gedacht, mir hat irgendwas in die Wade gebissen, es hat höllisch wehgetan. Und irgendwann gucke ich meine Wade so runter und ich sehe, wie mein Wadenmuskel nicht mehr in der Wade hängt, sondern so ungefähr nur überhalb vom Fußgelenk. Und ich so, oh, das schaut nicht gut aus. Muskelfaserriss. Ich war wie in Brasilien, die hatten da kein Krankenhaus. Die hatten so ein Medical Center, da bin ich reingehumpelt, durch den Sand zurückgelaufen, da reingehumpelt, und haben sie nur auf Spanisch zu mir gesagt, weil ich kein Portugiesisch konnte, nur so, ah, se rompe, necesitas tiempo. Das heißt, oh, ist kaputt, du brauchst Zeit. Und das war's. Ansonsten, ich musste mir in so einem eigenen MacGyver shoppen, mir zwei Krücken zusammenbauen, und ich war für 6 Wochen in der Hängematte gelegen. Aber in dieser Hängematte in Brasilien, wo ich nichts zu tun hatte und ich konnte mich nicht bewegen, habe ich ein leeres Blatt Papier genommen und habe angefangen, mein erstes Buch zu schreiben. Also eigentlich einzusprechen. Und warum ich dir das sag, ist, ja, auch wenn mir sehr viele negative Dinge bisher auch passiert sind, Stück weit, du bist das Produkt aus den Erlebnissen, die du erlebt hast. Und ich weiß, was bei mir falsch ist, aber ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Das heißt, ich versuche auch immer ein Stück weit positive Dinge aus einer negativen Situation rauszuziehen. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum ich heute stehe, wo ich stehe. Weil sehr viele Menschen, die sind so negativ behaftet. Das ist so, ich habe letztens auch ein kleines Video gepostet, wo ich gemeint habe, du hast zwei Möglichkeiten, dein Leben zu leben. Die erste Möglichkeit ist so, das Leben ist alles so schlimm und so schwer und du bist so in dieser Opferhaltung. Oder die zweite Möglichkeit ist, dass du sagst, ja, Mann, Leben, ja! So, also du hast die Wahl. Egal, was passiert. Und meiner Meinung nach sind zu viel in dieser Opferhaltung. Zu viel, also ich vergleiche es immer mit meinem Nachbarn. Ich hoffe jetzt nicht, nee, ich glaube nicht, dass mein Nachbar deinen Podcast hört, aber die zeigen sich gegenseitig an, weil einer deren Hähne früh um 5 Uhr zu laut kräht und die haben eine Anzeige wegen Geräuschbelästigung irgendwie im Hals. Wo ich mir denke, habt ihr eigentlich keine Probleme? Ich würde euch mal gerne in den Sack stecken und irgendwie nach Uganda geben, ins Acholi Quarter, und dann zeige ich euch mal, was wirkliche Probleme sind. Wir haben hier einfach zu viel, wir sind zu bequem in unserer Komfortzone, wir wissen immer, was das heißt, rauszugehen und was es eigentlich heißt, die simplen Dinge im Leben wieder mal zu schätzen zu wissen. Weißt du, was das für ein fucking Luxus ist? Heimzukommen und du machst einen Schrank auf, der automatisch von innen kühlt. Also Kühlschrank. Das hat nicht jeder. Sich in die Dusche zu stellen und warmes Wasser anzumachen. Das hat nicht jeder. Überhaupt fließend Wasser zu haben. Das sind so Dinge, wo du auf Weltreisen wirklich mal zu schätzen lernst. Sei mal in Bolivien im Juli, wo du denkst, es ist Hochsommer, aber naja, südliche Hemisphäre, es ist Hochwinter. Bei gefühlt minus 20 Grad und du kannst nur eiskalt duschen. Das macht was mit dir. Und das sind halt solche Momente, wo du halt auch manchmal merkst, ey, ganz ehrlich, boah, lass mal diesen ganzen negativen Piff-Paff da weg und lass uns doch wieder mal auf das Wesentliche konzentrieren. Ich meine, wie oft leben wir dieses Leben? Das ist so einmal, wir haben den Jackpot schon gewonnen, indem wir Menschen sind und unseren eigenen Verstand uns benutzen können. Und dann sitzt man trotzdem irgendwo rum und macht einen Job, wo wir überhaupt gar keinen Bock drauf haben, der uns so die Lebensenergie irgendwie aussaugt, um Dinge zu kaufen, um Menschen zu imponieren, die man nicht mag, aber meiner Meinung nach oder angeblich ja wichtig ist, weil man dadurch halt sein Selbstwertgefühl hochbekommt. Das verstehe ich nicht.
Ja, das ist auch das, worauf ich dich jetzt nochmal ansprechen wollte. Du hast ja mal mit Arbeitslosen gearbeitet, so, und da war ja, da hast du ja denen auch viel mitgeben können. War das das so? Hey, dieses, komm mal raus aus deiner Komfortzone, oder was war so da deine Message, die du da mitgegeben hast?
Ich weiß nicht, ob es Sinn machen würde, noch zu erklären, wie ich überhaupt dazu gekommen bin.
Gerne, mach mal.
Also nach meiner ersten Weltreise bin ich heimgekommen, knapp 2 Jahren kurz, um erstmal zu Hause Reiseversicherung verlängern und so weiter. Und da hatte ich eine ziemlich krasse Reisedepression. So, also jeder, der Langzeitreisen mal erfahren hat, weiß es, wenn er heimkommt, das fühlt sich einfach nicht nach zu Hause an. Und da kam ein auf das andere dazu und irgendwann habe ich gemeint, hey, also in meinen alten Job will ich im Moment nicht mehr rein, aber das Arbeitsamt sieht dich halt wie eine Nummer und die sagen, Sie müssen sich wieder bewerben, Herr Martin. Und habe ich mich auch beworben, aber halt so, dass ich nicht genommen werde. Und nach ein paar Wochen kam das Arbeitsamt und hat gemeint, ja, ich glaube, da müssen Sie mal lernen, wieder sich zu bewerben. Und dann haben die mich halt in so eine Maßnahme reingesteckt. Und in der ersten Runde mussten wir uns alle vorstellen und da gab es Kaliber. Der eine so, ich bin halt jetzt seit 10 Jahren arbeitslos und ja, ist mir eigentlich wurscht. Nee, Kartoffeln kann ich immer noch fressen. Und also, ich mache das jetzt auch wegen argem fränkischem Akzent, aber was ich damit sagen will, ist, da gab es wirklich ein Kaliber, das Leben wurde da eigentlich schon komplett rausgesogen. Jeglicher Altersbereich und auf einmal musste ich mich vorstellen, sagen, ja, hi, ich bin der Nick, ich bin irgendwie 26 Jahre alt, kam jetzt gerade von meiner 2-jährigen Weltreise wieder und ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier mache. Und in der ersten Stunde kam der Dozent dieser Maßnahme zu mir und hat gesagt, Herr Martin, wir wissen beide, Sie gehören hier nicht hin. Aber gerade müssen wir so machen, weil es die deutsche Bürokratie ist. Und eins kann ich Ihnen sagen, auch wenn Sie es nicht gut finden, Sie tun der Gruppe verdammt gut. Und dann hat er mir halt so ein paar Freiheiten gegeben. Das heißt, wenn die halt IT-Unterricht hatten, 10 Finger lernen mussten, war ich halt da gesessen und durfte halt mein Tagebuch digitalisieren, so in der Art. Also ich hatte dann auch ein paar Freiheiten. Und fast forward, bin dann wieder auf Reisen gegangen. Bin dann irgendwann, ich glaube 2014, bin ich dann auch nochmal heim. Und war dann wieder hier und dann habe ich ein Seminar besucht über, wie das eigentlich ist, sich in Deutschland selbstständig zu machen. Und dieser Seminarleiter war dieser Dozent, den ich damals hatte. Und am Ende des Seminars hat er gemeint, naja, in Sachen Spontanität, wie schaut's denn aus, Herr Martin, wollen Sie mal vorkommen und von Ihrer Idee so berichten. Und dann war ich da vorne und das war, glaube ich, so mein erster Impulsvortrag, den ich gegeben habe. Und danach kam er zu mir und hat gemeint, würde es eigentlich für Sie in Frage kommen, hier als Dozent zu arbeiten? Und ich so, ganz ehrlich, klar, why not? Und jetzt darfst du mal raten, für welche Gruppe ich Dozent geworden bin. Genau für die Maßnahme, wo ich 2 Jahre zuvor als Teilnehmer reingesteckt wurde. Und das Spannende war, ich bin da komplett anders hingegangen, weil ich wusste, wie frustrierend es sein kann, dass du in einem System drin steckst und nur wie ein Formular oder wie eine Nummer behandelt wirst und den hört keiner zu. Und ich bin da reingegangen und ich habe gemeint, ey, lass uns doch mal vorstellen. Aber anstatt nur, dass ich dir reden lassen habe, ich habe mal nachgefragt. Hey, warum fühlst du dich so? Hey, warum ist denn das passiert? Und ich habe dann auch meine Aufgabe gegeben, sowas wie, ihr habt jetzt ein leeres Blatt Papier. Schreibt auf die eine Seite doch mal drauf, für was ihr alles dankbar im Leben seid. Ihr habt 5 Minuten Zeit. Und ich wusste, dass ein was passieren wird. Und zwar diese 5 Minuten kamen denen ewig vor, wie eine Stunde. Und ich habe gemeint, alles klar. Und jetzt das Blatt umdrehen. Und jetzt bitte alles aufschreiben, was eigentlich alles scheiße ist. Und diese 5 Minuten haben nicht gelangt. Da hat jemand, der normal nichts schreibt, ein zweites Blatt gebraucht. So alleine dieser Fokus, diese Energie, wo Menschen haben. Und da habe ich letztendlich denen gesagt, ey, ganz ehrlich, Leute, ihr könnt euch jetzt als Opfer bewerten lassen und sagen, das System ist dran schuld und was so alles schief läuft. Oder ihr nehmt halt eure Eigenverantwortung mal selber und geht darin mal raus und macht Dinge möglich, auch wenn sie euch noch für unmöglich erscheinen. Und ich meine, ich hatte dann natürlich auch passende Beispiele, wie zum Beispiel, als ich dann gesagt habe, geil, ich will auf die Bühne, ich will mit meiner eigenen Geschichte raus. Was meinst du, wie viele Menschen es gab, die gesagt haben, oh, Nick, brauchen wir nicht noch so einen Reisevortrag und na, das wird nix. Ich wurde ausgelacht. Da gibt's mittlerweile im Reisesektor, da gibt's auch so diverse Grüppchen, Vereine. Da habe ich mich mal beworben, so, hey, kann ich mal bei euch sprechen? Und dann bin ich da hingekommen und ich hatte PowerPoint. Ich benutze heute noch PowerPoint. Aber damals haben sie schon gemeint, oh, du brauchst die und die Wingsuit-Software, um geile Übergänge zu machen. Und dann sehe ich die Leute auf der Bühne, wie sie einfach nur ein Bild nach dem anderen runterdrücken und sich irgendwie aufgeilen, wie geil die Lumenanzahl an einem Beamer ist, der an die Wand wirft. Aber hatten halt null Persönlichkeit, null Lebendigkeit auf der Bühne. Und ich so, das will ich ja gar nicht. Aber ich wurde damals ausgelacht. Mittlerweile sind genau diese Menschen, die mich damals ausgelacht haben, fragen mich per E-Mail, Nick, wie hast du das und das gemacht? Oder hey, können wir dich mal diesbezüglich buchen und sonst irgendwas? Und Ich wusste nicht, dass es nicht möglich war. Also habe ich es einfach gemacht.
Ja, das ist
wenn ich,
toll.
Wenn ich den anderen Menschen in der Maßnahme, das waren Langzeitarbeitslose, gesagt habe, wenn du nicht weißt, dass es, oder nur weil es bisher noch nicht passiert ist, heißt es nicht, dass es unmöglich ist. Wenn, egal welcher Hörer da jetzt da draußen dieses Wort hört und hat irgendwie eine Idee, hat einen Traum. Natürlich, unser Hirn ist mehr oder weniger erstmal unser Gegner und sagt, außerhalb von der Komfortzone, mach das nicht. Und dann, deswegen hast du dieses Kopfkino. So, bestes Beispiel Weltreise. Wenn du noch nie auf Weltreise warst und auf einmal sagt jemand, hey, lass mal Weltreise machen, dann sagst du, nee, ganz gefährlich und da draußen, ich habe mal einen Horrorfilm geschaut oder da hörst du ganz viel Schlechtes und Raub, Überfall und so weiter und so fort. Dann spielt dein Hirn dir einfach nur einen Film vor, um ja nicht die Komfortzone zu verlassen. Aber ganz ehrlich, was bereust du mehr? Es nicht getan zu haben und irgendwann zu sagen, scheiße, hätte ich doch nur? Oder rauszugehen, es zu probieren und wenn du auf die Fresse fliegst, immer noch zu sagen, hey, ich habe es wenigstens ausprobiert.
Ja. Wenn jetzt hier jemand zuhört, ich sag mal so, vielleicht Mitte 40, normaler Job, Familie, Verpflichtungen und so weiter, Angst vor Risiko, ja. Was wäre dann jetzt so, lass uns das mal ganz auf was ganz Kleines runterbrechen. Was würdest du demjenigen oder derjenigen mitgeben, so als ersten kleinen Schritt, so ich will jetzt was verändern, was mache ich denn? Was ist so der erste kleine Schritt, der wirklich in die Veränderung reinführt? Was würdest du da mitgeben wollen?
Nimm leeres Blatt Papier und schreib auf, mit was du unzufrieden bist. Alleine diese Klarheit zu haben, es zu definieren. Also so, wie sagt man, ein Problem richtig ausgesprochen ist schon die halbe Lösung. Also einfach wirklich mal schreiben, hey, was passt mir eigentlich gerade nicht? Mit was bin ich denn unzufrieden? Und dann nimmst du ein anderes Blatt Papier, also ich arbeite gerne mit leeren Blättern vom Papier, falls man es noch nicht gemerkt hat, auch mal so eine Version aufschreiben. Angenommen, du hättest keine Angst, irgendwas falsch zu machen. Und egal, was du machst, es wird erfolgreich. Einfach nur mal so diese Version nehmen und dir so deine Vision in der Zukunft dir selber einfach mal ausmalen. Also wirklich so diese imaginäre Vision in dir auch mal aufzurufen. Mal weg aus diesem, also ich spreche jetzt gerne mal in so einem Bild so, du bist so ein verkalkter Mensch, der so halbwegs schon so als Statue fast eingefroren ist. So schüttel doch mal den ganzen Scheiß weg von dir, diesen ganzen alten Beton, diese ganzen alten Habits, die du dir aufgebaut hast und denk doch mal was komplett Neues. Es heißt nicht, dass du das morgen schon unbedingt umsetzen musst und dein komplettes Leben anders aufbauen musst, aber alleine zu wissen, wer bist du, was willst du denn machen? Und du musst nicht gleich auf 6 Jahre auf Weltreise gehen. Aber wenn du sagst, mir fehlt so ein Stück weit ein bisschen Abenteuer, wenn du das weißt, dass dir ein Stück weit ein bisschen Abenteuer fehlt und du das klar definieren kannst, dann musst du nicht gleich auf Weltreise gehen, sondern dann kannst du auch mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner irgendwie mal sagen, ey, ganz ehrlich, mir fehlt ein bisschen Abenteuer. Also entweder wir packen die Kinder mal irgendwie am Wochenende ein und wir machen mal irgendwie was Abgefahrenes, wo wir noch nicht hatten. Und es muss nichts Weltbewegendes sein. Aber halt irgendwas, um das Leben mal so ein bisschen aufzupäppeln, aus diesem Trott rauszukommen. Das wäre jetzt so ein Stück weit mein erster kleiner Schritt. Also ich bin jetzt nicht hier, um zu sagen, geht bitte alle auf Weltreise. Bitte macht euch alle selbstständig. Bitte überhaupt gar nicht, weil das ist mein Leben. Und mich zu kopieren, das macht keinen Sinn. Weil andere Menschen können auch noch ein viel geiles Leben haben. Aber für sich selber einzustehen, das nämlich so hat es bei mir angefangen. Als ich auf Weltreise gehen wollte, das habe ich in meinem ersten Buch auch reingeschrieben. Jetzt so im Nachhinein, das war vor 15 Jahren, kann ich da locker und leicht drüber reden. Aber es hat sich verdammt schwer angefühlt. Als ich bei meinem Chef war und habe gemeint, ich würde gerne Sabbatjahr machen, hat er gesagt, nee, Nick, sorry, du bist ein guter Mitarbeiter, wir sind eine kleine Firma, wir können dich nicht einfach gehen lassen. Dann habe ich erstmal angefangen zu heulen, wie so ein Schlosshund. Dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, dann kündige ich bis zum Ende des Jahres. Habe das ihm mündlich gesagt. Bin dann erstmal heimgegangen, habe 2 Packen Zigaretten weggeraucht. So dieses, keine Ahnung, follow your dreams und es sind so Sprüche. Das Ding ist, die sind schon ein Stück weit wahr, aber was dir keiner sagt, ist, es wird sich am Anfang nicht gut anfühlen. Es kam keiner zu mir her und hat gemeint, nee, du kündigst deinen Job, geil, high five. Nee, die haben alle gemeint, bist du bescheuert und was ist mit der Karriere? Meine Mom kam um die Ecke und hat gemeint, Kind, was ist mit der Rente? Und solche Dinge, bis ich mal für mich realisiert habe, das waren nicht meine Ängste, das waren die Ängste von meinem Umfeld, die sie auf mich projiziert haben. Und alleine diese Klarheit zu haben, hat mich schon ein Stück weit weitergebracht, um dann zu sagen, okay, aber was will ich? Was will ich als Nick? Und das ist passiert heute auch noch, wenn ich, hört sich immer von außen so an, so geil, durch die Welt reisen und jetzt Abenteuercamps und ja, es ist geil, aber ich habe auch immer noch manche Tage, wo ich mir denke, Alter, ne, Selbstständigkeit in Deutschland ist jetzt nicht unbedingt ganz einfach. Ne? Liebe Grüße an das Finanzamt da draußen. Und das sind so Punkte, da denke ich mir auch manchmal so, was stört mich gerade? Und anstatt immer nur in diesem Gedankenspirale zu sein, nee, nimm dir doch ein Blatt Papier und schreib mal auf, was dich wirklich ankotzt. So dieses, du arbeitest 50% für den Staat. Ja, nee, okay, welche Lösung gibt's denn dann? Okay, rausgehen, abmelden, ummelden, andere Firmenstruktur und so weiter. Also mit jedem meiner Wehwehchen und Problemchen gehe ich genauso vor. Mhm. Und ja, wenn wir mal ehrlich sind, ich meine, der Podcast heißt ja montags gerne aufstehen. Stehe ich montags gerne auf? Ja, ich stehe jeden Tag gerne auf, weil ich mich darauf freue, eine sinnvolle Arbeit zu verbringen, die ich mir selber aufgebaut habe. Aber jetzt mal unter uns. Natürlich gibt's auch Scheißtage, wo ich keinen Bock auf irgendwas habe. Meistens sind es die Tage, wo ich irgendwie Steuern machen muss oder keine Ahnung. irgendwie sowas. Aber wenn dir irgendjemand um die Ecke kommt von wegen, ah nein, folge deinen Träumen und mach nur all das, was dir Spaß macht und dann ist das Leben von vorne bis hinten geil. Bullshit. Das gibt's nicht.
Ja. Das würde ich zu 100% unterschreiben. Das geht mir ja genauso. Ich stehe auch gerne montags auf, ich stehe auch jeden Tag gerne auf, aber es gibt auch Tage, wo ich am liebsten die Bettdecke wieder über mich rüberziehen möchte.
Ist normal. Ja, solche Tage gibt's. Für mich eine der größten Motivationen, ich stehe voll auf Kaffee. Ich bin voll der Kaffee-Nerd, seitdem ich in Australien gelebt habe. Ich freue mich jeden Morgen an meinem Siebträger so einen richtig schönen geilen Kaffee rauszumachen. Allein so ein kleiner Punkt von wegen, okay, und jetzt das nächste. Und dann sitzt du irgendwann vor deinen Steuern und denkst, okay, scheiße, irgendwann musst du das ja machen. Nee, aber Spaß beiseite. Ich verstehe das. Heutzutage, wenn du die Leute anguckst und die sind irgendwie unzufrieden, wenn du fragst, ja, warum machst du deinen Job? Dann kommt sie oft, ja, gibt halt Geld. Mehr nicht. Da ist dann der Sicherheitsfaktor wegen halt auch Familie und Kinder und Partnerin oder überhaupt einfach mal die Angst für sich selber einzustehen von wegen, ja, aber ganz ehrlich, vielleicht würde es mir mal helfen, mal ein Stück weit rauszugehen oder was anderes zu machen und einer sinnvollen Arbeit nachgehen. Ich weiß nicht, also ich meine, ich bin da kein Professor in diesem Gebiet, aber ich habe irgendwo mal gehört, diese Zahl aufgefasst, 78% der deutschen Arbeitnehmer sind generell unzufrieden mit ihrem Job. 78%. Also ich habe keine Ahnung. Ne?
Hört sich nach einer großen Zahl an. Also das Gallup-Institut, ich habe jetzt die letzten Zahlen gar nicht mehr präsent, aber ungefähr zwei.
Ich sage immer, glaub jeder Statistik nur, die du selber gefälscht hast. Deswegen, ich weiß es nicht, ob das stimmt oder nicht.
Ja, aber genau.
Lass es.
Ja. Naja, also eine große Zahl auf jeden Prozent Fall. Genau.
Mhm. Die Hälfte der Menschen, die sind unzufrieden.
Ja.
Und glaub mir, wenn du mal Blut geleckt hast und gemerkt hast, Moment, warte mal, du kannst dir was Eigenes aufbauen oder du kannst dir etwas aneignen, um, keine Ahnung, anderen Menschen weiterzuhelfen, irgendwie ein Skill, den du vielleicht als Kind schon hattest, aber dir halt einfach komplett in Vergessenheit geraten ist. Die hol dir doch wieder mal hoch.
Ja, das ist, finde ich, jetzt ein tolles Schlusswort. Da waren so, so viele Impulse drin, lieber Nick. Das hat mich wirklich inspiriert auch. Und ich werde auf jeden Fall die Folge auch noch mal hören im Nachgang. Das mache ich nicht mit jeder Folge. Und ja, ich danke dir von ganzem Herzen. Letzte Frage, wo findet man dich, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte?
Bis jetzt würde ich sagen, hauptsächlich war ich auf Instagram unterwegs. Mhm. Heute habe ich, glaube ich, den ersten, zweiten, dritten Post irgendwie auf LinkedIn mal gemacht. Mhm. Das heißt zukünftig, businesstechnisch, Keynote Speaking, bliblablub, guckt einfach mal unter Nick Martin. Bin ich auf LinkedIn, hauptsächlich auf Instagram. Website gibt's natürlich auch. Oder kommt mal vorbei bei der Show und nein, ich beiße nicht, kommt dann nachher, gibt mir ein High Five und sagt, hey, ich kenne dich aus dem Podcast von Montags gerne aufstehen, kommt da gerne vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
Super, voll cool. Ganz, ganz lieben Dank dir.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ich hoffe, du bist genauso inspiriert wie ich von dieser Podcast-Folge mit dem Nick. Ich hoffe, du konntest was für dich selber mitnehmen. Vielleicht hat es dir Mut gemacht, an der einen oder anderen Stelle auch mal ein wenig, ja, kleine Veränderungen in dein Leben irgendwie einzubauen, kleine Schritte zu gehen, was Neues auszuprobieren und mal etwas anders zu machen, um rauszukommen aus diesem Trott, den wir meistens ja seit Jahren schon vor uns, also den wir quasi, in dem wir drin sind, meistens seit vielen Jahren. Und das würde mich riesig freuen, wenn das mit dieser Folge gelungen ist. Nicht jeder muss sicher auf Weltreise gehen, das hat der Nick ja auch gesagt. Nicht jeder muss ein Business aufbauen, auch das ist, glaube ich, klar. Ich glaube, es geht darum, dass wir insgesamt wieder ein wenig mutiger werden und ja, Dinge wagen, die vielleicht uns im Moment noch als ein großer Sprung erscheinen. Jetzt freue ich mich natürlich, wenn du dich anmeldest zum Workshop. Verlinkung ist unten in den Shownotes. Wenn du einen Gesprächstermin mit mir ausmachen möchtest, geht auch das natürlich gerne auch über die Shownotes, über das Strategiegespräch. Freue ich mich auch drauf. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Sonntag in der nächsten Woche. Viel Freude im Job. Bis dahin, alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.